Ja, die Thematik ist vorgegeben, die Thematik ist spannend. Wir haben sie schon ein bisschen eingeführt bekommen, jetzt sehr interessant schon durch den ersten Beitrag von Karin Arzt-Steinbrink. Und da sie gerade jetzt schon gesprochen hat, haben wir in Absprache beschlossen, dass jetzt die vier Referenten jeweils so in etwa 3 Minuten versuchen, sich der Thematik etwas zu stellen. Ich würde anregen, vielleicht bei der Nachhaltigkeit zu reflektieren, wie nachhaltig ist Bio und ist das ein Thema, gibt es da eventuell auch Probleme in dem Zusammenhang Bio und Nachhaltigkeit. Und bei Regionalmarketing in der globalisierten Welt, nimmt der Stellenwert regional zu oder wie sieht da die Zukunftsperspektive aus als Anregung? Ich stelle jeweils die Diskussionsteilnehmer vor, wenn sie an der Reihe sind und ich mache das jetzt einfach in der Reihenfolge hier so wie sie Aufstellung oder wie sie sitzen. Da wäre jetzt der Thomas Dosch, das hat aber jeder erkannt, dass der Thomas Dosch nicht da sitzt. Er kann ganz kurzfristig leider nicht kommen, weil er ganz wichtige Termine in Berlin wohl wahrnehmen muss. Da haben wir sicher Verständnis, aber er hat beste Expertise aus dem Bioland-Team geschickt mit dem Dirk Vollertsen, der seit 2007 leider des Geschäftsbereichs Produkt und Markt bei Bioland ist. Das beinhaltet unter anderem die Betreuung von Hersteller- und Handelspartnern. Er ist verantwortlich für nationales und internationales Rohstoffmarktmanagement und er macht auch Direktmarketingberatung für Bioland-Partner.
Ja, ich möchte Sie, verehrte Damen und Herren, recht herzlich begrüßen. Und das Thema Nachhaltigkeit und Biolandbau ist natürlich ein Thema, was uns intensiv beschäftigt, gerade in der Marktentwicklung der letzten 2-3 Jahre. Hier sitzen ja vor uns alles marktorientierte Unternehmen in aller Regel. Und wenn wir uns überlegen, welche Wege insbesondere die Rohstoffversorgung eines meiner Schwerpunktthemen der letzten 12 bis 15 Jahre, dann habe ich mittlerweile Projekte kennengelernt, wo das mit der Nachhaltigkeit natürlich so eine Sache ist. Und somit stoßen wir sicherlich auch in diesem Spannungsfeld der steigenden Nachfrage, der weiterhin steigenden Nachfrage und des nicht nachkommenden Angebotes an Grenzen, die wir diskutieren müssen. Denn unserer Meinung nach ist Bio, das Produkt des Biolandbaus, natürlich kein MeToo-Produkt der konventionellen Lebensmittelindustrie mit einem Biosiegel, sondern wenn wir über Nachhaltigkeit und Regionalität sprechen, dann ist das in unseren Augen der Biolandbau, der nicht nur regional, sondern in der Tat auch global die Antwort auf diese Fragestellung ist. Und so denke ich, ist es wichtig, uns die Fragen zu stellen, ist in einer Marktentwicklung, wie wir sie jetzt erfahren haben, die natürlich grundsätzlich sehr, sehr zu begrüßen ist, aber sind dort die Verbraucherwünsche noch erfüllt? Diese Frage müssen wir uns stellen. Ist Regionalität ohne Biolandbau überhaupt regional? Auch diese Frage müssen wir uns stellen. Insbesondere der konventionelle Lebensmittelbereich versucht ja jetzt dort entsprechend mit Marketingmaßnahmen die Regionalität als etwas ganz Besonderes herauszustellen. Auch darüber müssen wir diskutieren, wo sind hier die Grenzen. Ja, ich denke, das soll zur Einführung aus meiner Sicht reichen und ich gebe gerne das Mikrofon weiter an meinen Nachbarn. Vielen Dank.
Jawohl, herzlichen Dank auch. Das war auch schon im Hinblick auf Zeitdisziplin eine gute Steilvorlage für die restlichen Referenten. Als nächstes haben wir den Armin Kullmann in unserer Runde, den ich herzlich begrüßen möchte. Er arbeitet am Institut für ländliche Strukturforschung und ist dort Bereichsleiter für Regionalentwicklung, also ganz nah am Thema dran. Marketing und Beratung sind Schwerpunkte und insbesondere die regionale Vermarktung und nicht nur die Biovermarktung. Da ist natürlich jetzt schon gleich eine Vorlage gekommen, ist eigentlich regional, wenn es nicht bio ist? Ist bio bio, wenn es nicht regional ist? Wäre jetzt vielleicht der Umkehrschluss, der zu diskutieren wäre, aber bitte schön, vielleicht also beide Themen ansprechen.
Versöhne da beide Bereiche, zwei Welten in meiner Brust. Ich bin gelernter Biobauer, aber ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit regionalen Vermarktungsprojekten und zunehmend regionalen Vermarktungsstrategien bis rein in den Handel und Wertschöpfungsketten. Ein Riesenthema in der ländlichen Regionalentwicklung in der aktuellen Bundespolitik nach dem langjährigen Projekt Regionen aktiv. Wir haben über 400 regionale Vermarktungsinitiativen unterschiedlicher Größe und Professionalität in Deutschland mittlerweile, die also sozusagen graswurzelmäßig aus dem Boden wachsen. Und wir haben da mittlerweile zwei getrennte Welten. Wir haben den Biomarkt in seinem Boom, der sich zunehmend globalisiert, auch konventionalisiert in seinen Strukturen, unter vielen Aspekten. Und wir haben eine neue Regionalität, die sehr lebendig ist, die sehr bunt ist, die ähnlich einen Experimentierfeldcharakter hat, wie das der Biomarkt vor 20 Jahren hatte. Und wir haben nur wenige Schnittstellen, also die Bereiche und auch die Personenkreise haben sich weitgehend auseinanderdifferenziert und nur solche Projekte wie die Uplender Bauernmolkerei und Josef Jacobi und andere bilden da die Brückenköpfe oder auch andere Experten, die an beiden Handlungsfeldern aktiv sind. Ich glaube, dass der Biomarkt in seiner Konventionalisierung heute viel von der Regionalbewegung lernen kann. Die Regionalbewegung macht eigentlich viele Angebote, hier wieder stärker zusammenzuarbeiten, die zurzeit in Zeiten des Booms, der Rohstoffknappheit, der Internationalisierung, der Warenbeschaffung sozusagen wenig genutzt werden von Verarbeitern, von Händlern, auch von Verbänden aus meiner Sicht. Aktuelle Studien zeigen, wie schwierig es ist und wie unbefriedigend teilweise auch regionale Vermarktungskonzepte im Naturkosteinzelhandel oder Großhandel umgesetzt werden. Im Lebensmitteleinzelhandel sieht es ähnlich aus, von Premium-Konzepten wie von hier, Feneberg oder Tegut, bis hin zu Programmen, Eigenmarken, die man als Fake bezeichnen könnte, was die Regionalität und die Nachhaltigkeit angeht, gibt es ein breites Spektrum. Aus meiner Sicht, die Kriterien, die Indikatoren von Frau Huber heute Morgen ernst zu nehmen und ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept zu machen, ist unbedingt angesagt, um die Verbraucher im Premium-Bereich weiterhin von der Bioqualität zu überzeugen und die Potenziale, die in regionalen Marketingkonzepten stecken, zu nutzen. Auf der anderen Seite muss natürlich geguckt werden, dass die Standards im konventionellen oder im allgemeinen Bio-Lebensmittelmarkt nicht vollkommen verwässern. Gerade im internationalen Bereich sind uns die Medien da auf den Fersen. Alle haben Angst vor einem Skandal bei Importwaren und ich denke, alle in der EU und auch in Deutschland müssen darauf achten, dass wir hier hohe Standards beibehalten, sonst geht da irgendwann eine Bombe hoch. Um davon wieder zurückzukommen, regionale Marketingkonzepte sind meiner Meinung nach die Chance, Premium oberhalb von Discount und Massensortimenten im Biomarkt zu machen.
Ja, herzlichen Dank und ich glaube, die kurze Zeit, die wenigen Ausführungen machen schon neugierig. Ich denke, da kommen ein paar Fragen, die in den Bereich Ihrer Expertise einsteigen. Wir fahren zügig weiter und als nächsten Referent haben wir unseren Gast aus der Schweiz, den Thoralf Richter, der natürlich vielen, die sich mit Marketing und Markt beschäftigen, bekannt ist. Er ist Projektleiter eben von Marketingprojekten bei der BioPlus AG in der Schweiz mit Sitz in Seeon. Das ist eine Marketingagentur und ein Beratungsunternehmen, speziell auch für den Schweizer Biomarkt. Dort wird Marketing im klassischen Sinn gemacht, von der Marktforschung, konzeptionelle Entwicklung, Planung bis zur visuellen Umsetzung im Grafikbereich, also One-Stop-Shop, so wie sich das anhört. Die Zielgruppe sind vermarktende Biobauern, Hersteller, Großhändler sowie auch Einzelhändler des Schweizer Naturkostfachhandels. Bitte schön, die Schweizer Sicht der Dinge.
Jawohl, und ich nähere mich gleich mal von Seiten der Konsumenten, was wir von der Schweiz wissen. Aus tiefen Interviews, qualitativen Interviews, wie die wir mit Konsumenten durchgeführt haben, ist eigentlich das, und ich glaube, es ist ähnlich in Deutschland, dass eigentlich die Konsumenten nicht wirklich durchschauen, wo fangen die Grenzen an bei Ökoprodukten und wo hören die Grenzen auf. Also viele wissen zwar, dass Bio ein definierter Begriff ist oder Ökoprodukte, aber sie wissen nicht genau, was wirklich in den Richtlinien steckt. Insofern ist für viele Konsumenten eigentlich Bio, was nicht saisonal oder regional ist, eigentlich ein Bio-Fake, obwohl es eigentlich ein zertifiziertes Bioprodukt ist. Und von daher ist eigentlich auch vieles, was in den letzten Jahren als Glaubwürdigkeitslücke wahrgenommen wurde, damit zu erklären, nicht, dass Konsumenten glauben, dass nicht wirklich auch seriös auf Pflanzenschutzmittel verzichtet wird, aber für sie stimmt eben häufig das Gesamtkonzept nicht. Und von dieser Lücke aus und auf der anderen Seite von fehlenden regionalen Bio-Angeboten in der Schweiz sind wir gestartet mit 5 Bio-Vereinen. Bio-Vereine sind Unterorganisationen des Dachverbandes Bioswiss in der Schweiz und haben uns überlegt, wie können wir also auf der einen Seite die Lücke füllen von regionalen Biosortimenten, um das Thema Regionalität abzudecken im Biobereich, und auf der anderen Seite, wie können wir einen Bereich zur nachhaltigen Entwicklung der Bauern vor dem Hintergrund der zunehmenden Marktliberalisierung in der Schweiz schaffen. Und wir haben eigentlich festgestellt in unserer Status Quo-Analyse damals, dass sehr viele Bauern eigentlich nicht fähig sind, selber Projekte zu entwickeln, Projekte zu bearbeiten, weil ihnen diese Aufgaben immer von Großverteilern wie Coop oder Migros abgenommen wurde, die einfach mit den Bauern dann Liefervereinbarungen gemacht haben oder die Verarbeiter die Liefervereinbarungen gemacht haben. Und unser Ziel war, dass eben neben einer regionalen Marke, die auch Fairness-Aspekte verbindet, für die ein höherer Preis gelöst wird, dass aus diesem Geld quasi ein Fonds gespiesen wird, aus denen regionale Projekte, die in der Zentralschweiz entstehen, unter dem Dach von Bioregio Zentralschweiz, dann die Möglichkeit einer Lancierung haben, also dass man diese Projekte dann in der Markteinführung begleitet. Und das erste dringende Handlungsbetätigungsfeld war der Aufbau einer Vermarktungsplattform in der Region, weil die Produzenten das Gefühl hatten, dass sie jetzt eigentlich schon viele Ideen hatten, aber ihnen fehlte ein Logistikpartner, der ihnen die Produkte in die Gastronomie oder in den Handel in der Region bringt. Und die Schweiz hat ja noch sehr viele sehr kleine Handelsstrukturen, und gerade die sagen immer, ja, sie würden ja gerne viel mehr Bio-Sortimente nehmen, aber alle großen Logistiker, national agierenden Großhändler der Schweiz bieten solche regional orientierten Bio-Sortimente nicht an. Und dort versuchen wir eben mit den 5 Bio-Vereinen eine Brücke zu bauen und dort sowohl für den Konsumenten wie auch für den Produzenten, also den Biobauern, einen Mehrwert zu schaffen.
Ja, vielen Dank für die Sicht, die kurze Sicht, aber inhaltsreiche Sicht auf die Situation der Schweiz. In dem Fall, last but not least, kommen wir zum Wilfried Kamphausen. Herr Kamphausen war 5 Jahre lang in der Obstbauforschung tätig, hat 10 Jahre Erfahrung in der biodynamischen Betriebsleitung auf Schloss Türnich und war 3 Jahre Berater in der Regionalvermarktung in NRW, also auch ein Regionalvermarktungsexperte, und ist jetzt seit 3 Jahren Leiter des Ressorts Wirtschaftspartnerschaften, Wirtschaftspartner, und da im Schwerpunkt Innovation, und zur Innovation gehört, wie ich mir sagen lasse, dann auch die regionale Vermarktung, obwohl wir sie ja schon recht lange haben.
So ist das, Herr Geier. Wir haben Regionalvermarktung schon recht lange. Wir als TMA fördern Regionalvermarktungsinitiativen auch recht lange. Ich will ein Beispiel nennen, zum Beispiel Württemberger Lamm oder Buntes Bentheimer etc. pp. Wir haben da viele Beispiele, wo wir also Regionalvermarktungsinitiativen tatsächlich an den Start gebracht haben, mit ihren Produkten auch in die Läden gebracht haben. Aber ich glaube, wir machen es durchaus richtigerweise zunächst mal so, wie Herr Richter das auch vorgemacht haben. Wir nähern uns dem Thema aus Sicht des Verbrauchers. Und da müssen wir feststellen, dass heute in der globalisierten Welt doch der Verbraucher sehr stark individuelle Lebensstile pflegt. Er möchte sich also auch durch das, was er isst und das, was er einkauft, ausdrücken und zeigen, seiner Umwelt auch zeigen, welchen Lebensstil er zu führen vermag. Und da ist es ganz besonders wichtig natürlich auch, dass man ihm da deutlich macht, dass das, was er mit seinem Verkauf, mit seinem Kauf auslöst, natürlich auch Nachhaltigkeitsaspekte in sich birgt. Es nützt also nichts, wenn wir Produkte an den Start bringen, die diese Nachhaltigkeitsaspekte, die sie sicherlich beinhalten, nicht auch, die auch doch nicht gekennzeichnet sind. Also von daher ist da ganz viel Arbeit noch zu leisten, dass wir also diese Nachhaltigkeitsdimensionen auch benennen können und auch bewerten können. Ich will mal ein Beispiel dafür machen, wo regional und öko durchaus auch unter Druck geraten kann, wenn nicht richtig aufgeklärt wird. Ich muss immer solche Studien lesen, wie die Ökobilanz eines Apfels ist besser, wenn er also aus Argentinien kommt oder Brasilien, als aus dem alten Land. Da wird oft im wahrsten Sinne Äpfel mit Birnen verglichen. Also der 5 Hektar Betrieb vielleicht aus dem alten Land, der sein Obst 12 Monate lagert, mit dem 1500 Hektar Betrieb im in Argentinien, ohne die dahinter liegenden Leistungen vor Ort mit einfließen zu lassen. Hier werden große Fehler gemacht, die man auch kommunizieren muss. Das Zweite ist, auch zu sagen, dass ja viele Regionalvermarktungsinitiativen auch ganz andere Leistungen für die Gesellschaft, für die Region mit sich bringen. Also zum Beispiel, ich will das Beispiel nennen, Randlagen. Ja, wo in Randlagen, wo keine Landwirtschaft mehr möglich wäre, keine kostendeckende Landwirtschaft mehr möglich wäre, Regionalvermarktungsinitiativen diese Landschaft pflegen, dort Produkte erzeugen, die letztendlich auch verkauft werden müssen. Dieses kann aber nur erfolgen, wenn tatsächlich der Verbraucher diesen Zusatznutzen erkennen kann. Und von daher ist mein Plädoyer, tatsächlich dafür zu sorgen, dies auch entsprechend zu kennzeichnen und zu kommunizieren.
Ja, vielen Dank gleich schon mal an alle. Das war eine super Zeitdisziplin. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen großen Teil der Diskussionsrunde für Diskussion, denn das ist der Sinn der Runde. Es sind schon eine ganze Reihe von Facetten angesprochen worden, eindeutig mit einem klaren Schwerpunkt auf die regionalen Aspekte. Aber wir hatten ja im Eingangsreferat doch schon auch sehr schön den Brückenschlag Nachhaltigkeit und Regionalität. Und ich werde jetzt einladen wollen, die Runde, die Teilnehmer, ihre Fragen oder auch ihre Meinungen kundzutun. Ich weiß nicht, wie es organisiert ist. Ein Mikrofon? Schnurloses? Ja, gibt's. Da gibt's. Dann würde ich doch bitten, dass man mit Handzeichen sich zu erkennen gibt, wenn man einen Beitrag hat. Wer macht den Eisbrecher? Eigentlich sollte man sich schon warm diskutiert haben im Laufe des Tages. Gibt es jemanden, der den ersten Aspekt hat? Ja, gut, dann kommt die Sache vielleicht ins Laufen, hier in der Mitte, vorne. Vielleicht auch vorstellen, ich glaube, das ist guter Usus. Und vielleicht auch, woher man kommt oder für wen man arbeitet.
Ja, mein Name ist Ralf Hoppe, ich arbeite für Alpro. Ich wollte grundsätzlich der Sache zustimmen in Bezug auf dem Regionalmarketing, dass es eine sehr gute Geschichte ist und dass wir wirklich da weiter daran arbeiten sollten und dass es auch eine zukunftsorientierte Sache ist. Ich habe eine Frage diesbezüglich aber an Frau Arzt Steinbrink. Die hat vorhin, Definitionskriterien aufgestellt für bestes Bio, fair für alle. Und da stand auch drunter Regionalität. Wenn ich den Umkehrschluss ziehe, bedeutet das, bestes Bio, fair für alle, was nicht regional ist, ist nicht bestes Bio. Und das fand ich, so kam es mir rüber, also diese 6 Definitionen oder 6 Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und ich sehe nicht, dass Regionalität eine Bedingung ist für bestes Bio und fair für alle. Denn fair für alle kann auch, wie gerade gesagt, aus Argentinien kommen oder sonst woher.
Nein, wir wollen damit nicht bestreiten, dass auch gutes oder bestes Bio außerhalb von der Region erzeugt werden kann. Wir legen damit einfach die Kriterien fest für die Firmen, die Mitglied sind im Verein und die auch dann das Logo des Vereins auf ihre Produkte aufbringen dürfen, um dem Verbraucher eine Orientierung zu geben. Und da ist ein wichtiger Punkt dieser Kriterien die Regionalität. Wir haben im Moment jetzt das Problem, dass wir diese Kriterien in Standards umsetzen wollen, die man auch abprüfen kann. Und da haben wir zum Beispiel bei dem Punkt uns insoweit festgelegt, dass wir sagen, die Rohstoffe der Firmen sollen zu mindestens 60% aus Deutschland kommen. Wenn es geht, mehr, aber manchmal geht das ja gar nicht aus natürlichen Gründen, Erntegründen. Oder in Grenznähe 200 Kilometer Entfernung. Also wir müssen ja wirklich so ganz praktische, greifbare Dinge festlegen. Das soll jetzt nicht anderes Bio diskriminieren, aber wir wollen einfach die Kriterien für diese, für dieses Logo festlegen.
Ja, diese Dualität oder auch die Widersprüchlichkeit regional ist ja auch schon im Beitrag hier angeklungen mit der Frage Regionalität ohne Bio. Ist es regional und den Umkehrschluss, den ich gemacht habe. Aber ich habe gesehen, hier gibt es dann doch das Bedürfnis, auch im Panel, das etwas zu vertiefen.
Ich will es noch mal ein bisschen zuspitzen. Also ich glaube, niemand kann etwas dagegen haben, wenn wir ökologischen Kaffee aus Kooperativen, aus den Ländern des Südens trinken und andere Produkte, die von dort kommen und die wir gar nicht produzieren können. Und ich plädiere auch nicht unbedingt für eine Ausschließlichkeit europäischer Produkte, etwas in dieser Richtung. Aber also Regionalität, damit meinen wir erstmal Produkte aus deutschen oder europäischen Regionen mit einer definierten Herkunft. Und diese definierte Herkunftskulisse, in der sich verschiedene gesellschaftliche und wirtschaftliche Gruppen auf neue Art und Weise zusammentun, Probleme zu lösen, die der Staat alleine oder einzelne dieser Gruppen nicht mehr lösen können. Also neue Governance-Strukturen. Und der Beitrag eines Produkts zu einer kollektiven Problemlösung ist meiner Meinung nach der Wesenskern von regionalen Produkten. Und das kann jetzt einerseits hier sein, hier in Deutschland, dass man eine definierte Kulisse hat und dafür sorgt, dass aus der Eifel, aus der Rhön, aus anderen schützenswerten Gebieten weiterhin Produkte kommen, die dort die Landschaft erhalten helfen und Wertschöpfung und Arbeitsplätze und Ausbildung und Lebensqualität etc. Und zum anderen sozusagen ein erweitertes Konzept sind regionale Produkte mit einer echten Identität, mit einer echten sozialen Einbettung aus anderen Regionen der Welt. Also das können auch europäische Regionen sein, aber im Prinzip ist das ein Plädoyer gegen das Massenprodukt, gegen das Einheitsprodukt, gegen das 0815, bei dem vielleicht auch keine sozialen Standards gelten, sondern es geht um Einbettung in soziale Netzwerke.
Das ist natürlich jetzt ein sehr interessanter Punkt. Wir nehmen also die Regionalität aus der geografischen Definition raus und schauen mehr auf das Inhaltliche. Das ist sicher sehr spannend und kann auch, denke ich, noch vertieft werden. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass auf jede Frage alle vier Panelisten antworten sollen. Aber wir haben, denke ich, schon einen Knackpunkt in der Thematik, deswegen erlaube ich dann doch noch einen.
Also hier ist ja das Stichwort fair auch nochmal gefallen und eins muss man mal ganz klar sagen, also fair beginnt für mich jedenfalls vor der Haustür. Das soll nicht ausschließen, dass es nicht anderswo auch fair zugehen sollte, aber wenn wir nur fair das betrachten, was in Argentinien und Brasilien passiert, machen wir, glaube ich, einen großen Fehler. Herr Kuhlmann hat das nochmal genannt mit unter dem Stichwort bestimmter Gebietskulissen, die Dinge zu betrachten und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass dort Regionalvermarktungsinitiativen horizontaler oder vertikaler Art sich bei ihren Richtlinien zunächst mal zu strenge Auflagen machen. Da werden also die Richtlinien zu eng gefasst, sodass die Produzenten da oft gar nicht wirtschaftlich handeln können, dass die Produkte oft wirtschaftlich gar nicht vermarktet werden können, dass das Preisniveau so ist, dass sie keine Nachfrage bringen. Also von daher haben wir da oft das Problem, dass sich da die Initiativen, dass die zu viel des Guten meinen und letztendlich gar nichts dabei rauskommt. Also auch da müsste man abhängig von den Gebietskulissen und von den zur Verfügung stehenden Rohstoffen da auch zunächst mal gucken, was ist überhaupt Richtung Qualität, ob jetzt Öko oder andere Qualitätsrichtlinien, was ist dort machbar? Und dann natürlich das Beste dort auswählen.
Gut, ich glaube, das war jetzt erstmal schon eine erschöpfende Runde auf eine Fragestellung. Ich schaue weiter, sehe die nächste Hand. Ja, dann können wir vorne in die erste Reihe gehen. Wenn ich schon ein weiteres Handzeichen sehe, dann kann man das Mikrofon dann schon... Gut,
ja, ich habe einfach eine ganz einfache Frage. Es kam ja so ein bisschen raus, Regionalität inhaltlich, Regionalität in irgendwelchen Entfernungen. Was ich mir jetzt die Frage stelle, wer erklärt das eigentlich den Kunden, was regional ist? Oder brauchen wir jetzt zu jedem Regionalitätsbegriff nochmal eine Seite Information, was versteht der Einzelne unter Regionalität?
Ja, das ist eine spannende Frage, da können sich sicher einige. Ich will es gerade mal noch ein bisschen zuspitzen. Wie definieren wir die Regionalität, wenn wir geografisch sehen? Der Käse aus dem Elsass in Stuttgart ist ja das regionalere Produkt, obwohl er aus Frankreich kommt, wie der Käse vom Chiemgau in Hamburg. Wie können wir uns dem stellen? Wer will als erstes, jetzt kommt natürlich dann der Thoralf dran, weil er sich so schön zurückgehalten hat bei der ersten Frage.
Genau, ich wollte nochmal zur ersten Frage kurz sagen. Also ich finde es toll, dass es so eine Initiative gibt, die eben diese Lücke, die der Konsument festgestellt hat, neben den Bio-Richtlinien, also was nicht über eine Verordnung abgedeckt ist, dass man dort auch versucht, über eine freiwillige Vereinbarung dort zu einem Qualitätsstandard zu kommen, der eigentlich biowürdig ist. So, andere Frage der Regionalität. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, die Regionalität rein administrativ in Grenzen zu packen, sondern schlussendlich Regionalität ist das, sage ich immer, wo der Konsument sich identifizieren kann. Und das kann, die können die Grenzen ganz unterschiedlich sein. Ich sag mal, der Badener hat vielleicht Schwierigkeiten, sich mit dem Württemberger zu identifizieren. Der Ostdeutsche hat Probleme, sich mit dem Westdeutschen zu identifizieren, selbst wenn er in Thüringen sitzt und 20 Kilometer weiter die Region eigentlich noch für ihn sehr nah dran ist. Das ist sehr häufig, dass es eine Definition, eine Wahrnehmung und auch eine kulturelle Sache ist, wie in welcher Region man aufgewachsen ist und was dort die kulturellen Hintergründe sind. Insofern glaube ich, ist es müßig dort, das wirklich allzu administrativ zu diskutieren. Es ist sicherlich auch nicht nur von den Transportwegen anzuschauen, sondern einfach, dass der Konsument, wenn er regionale Produkte kaufen möchte, eigentlich einen Beitrag leisten möchte mit den Menschen, sei es jetzt Bauern oder sei es jetzt Verarbeiter, die in der Region leben, mit den Menschen, wo er sich identifiziert. Ja, und das ist, glaube ich, etwas sehr Ureigenes, was die Menschen betrifft. Das sehen wir auch bei Spendenaktionen. Der Deutsche, Deutschland ist ja sehr spendenfreudiges Volk, aber nicht alle Länder sind den Deutschen gleich nah am Herzen. Ja, das ist eine ähnliche Diskussion wie mit der regionalen Präferenz. Manche Regionen und auch manche regionalen Spezialitäten, zum Beispiel aus Italien, mediterrane Produkte sind den Deutschen näher als Spezialität, als Spezialitäten aus der Ukraine, um mal ein drastisches Beispiel zu nennen.
Ja, ich werde dann in Zukunft Beantwortung auf zwei Beiträge aus der Runde beschränken. In dem Fall wäre da noch eine Möglichkeit.
Ja, danke schön. Ich denke, die Frage von Herrn Solka stößt ganz genau an die Grenzen, die wir ja auch immer sehen. Es geht auf der einen Seite um die Marktversorgung. Viele der Unternehmen, die hier sitzen, sind unter dem Zwang, die Nachfrage ein Angebot gegenüberzustellen. Und ich denke, gerade in der Frage der Regionalität haben wir es ja mit komplexeren Systemen zu tun. Nehmen wir hier, wie von meiner lieben Nachbarin, der Karin nur die Milch oder nehmen wir auch das Futter, was die Kuh frisst? Da ist nämlich auf einmal Soja drin und das wächst bekanntlich nicht in der Region, zumindest nicht in der Region Deutschland. Das heißt, bleibt unser Anspruch, den wir an die Region stellen, auch gleich, wenn wir Soja aus Italien oder aus sonst woher holen oder aus Bayern? Das ist die Frage und das ist meine Aussage, die ich machen möchte. Wir dürfen nicht nur in der Region den Standard definieren und hochhalten. Wenn wir es tun, dann gilt das auch für die anderen Regionen, für die Systeme, die wir benötigen, um das Regionale aufrechtzuerhalten. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir es schaffen können, 60 Kilometer, 80%, das sind wichtige Ziele und die muss man sich auch stecken, gar keine Frage. Aber ich denke, wir sollten auch so ehrlich sein und dem Konsumenten sagen, uns ist es auch wichtig, dass wir die Grenzen der Region verlassen müssen, dürfen, wenn es darum geht, das gesamte System entsprechend nachhaltig und vor allen Dingen natürlich ökologisch zu entwickeln. Wir sehen das gerade bei einigen Partnern, die auch in dem Verein organisiert sind. Mit denen arbeiten wir ja ganz eng zusammen, wenn es um die Frage geht, bitte, wo kriegen wir unseren Rohstoff her, der unseren Vorstellungen des Biolandbaus und unseren Vorstellungen, unserer Unternehmensphilosophie entspricht. Und das ist sehr produktabhängig und ich denke, Regionalität sollten wir nicht nur aufs Produkt differenzieren, sondern es geht um Erhaltung der Kulturlandschaft, es geht um Arbeitsplätze schaffen, es geht um Wertschöpfungsketten, es geht um Arbeitsplätze etc. Das ist auch Regionalität, nicht nur das Produkt.
Sehr schön. Ich habe jetzt schon eine Sammlung, wir sind jetzt wirklich gut in Fahrt. Die nächste Wortmeldung, die ich hatte, war in der Mitte und dann kommen wir hier hin.
Danke. Ich bin Michael Wilde, ich arbeite für EOSTA. Ich habe eine Frage bezüglich die Klimaveränderung. Man spricht über Nachhaltigkeit, Ökobilanz. In Ländern wie Schweden, in England, auch in die Schweiz spielt auch die Klimaänderung und die CO2-Emissionen eine große Rolle. Und meine Frage am Panel ist, wie ihr das seht für die Zukunft und auch im Zusammenhang mit Bioprodukten.
Ja, wer nimmt sich dessen an?
War das jetzt die Frage nach den pupsenden Kühen, oder? Also es ist im Prinzip ganz einfach zu beantworten. Ökolandbau hat die wenigsten Emissionen und Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Umwelt. Und von daher haben wir natürlich in der Kombination regional und öko den höchsten Effekt für den Klimaschutz. Also das sind zumindest seriöse Untersuchungen, die wir da glauben können.
Ich habe gerade gestern in der Buchinger Klinik übernachtet. Da war ein Vortrag Klima und Essverhalten. Und ich glaube, es ist relativ deutlich, dass wir uns klimafreundlich im Konsum und Essverhalten verhalten können. Ich glaube, die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, ging wahrscheinlich eher weniger auf die pupsenden Kühe, zurück, sondern mehr Transport. Wir haben ja versucht, die Dimension von Regionen, wo hören 80 Kilometer, 100 Kilometer auf. Ich glaube, in der Richtung war das zu verstehen. Vielleicht kann man es da nochmal
aufgreifen. Also Transport muss man da wirklich dann auch, das kann man nicht aus meiner Sicht nicht herausgelöst betrachten. Nämlich betrachten wir wirklich den Dampfer, der aus Argentinien rüberkommt als Transportmittel mit seinen, ich weiß nicht, wie viel Bruttoregistertonnen da drauf passen, und betrachten dann den kleinen Lieferwagen, der vielleicht 30 Kilometer fünf Kisten durch die Region fährt, dann hat sicherlich der Lieferwagen Nachteile. Wir würden einen großen Fehler machen, wenn wir das so eingeschränkt denken und sehen würden. Wenn, dann müssten wir also das ganze Bündel, wie von mir eingangs auch dargestellt, das ganze Bündel betrachten. Und das ganze Bündel heißt eben, da sind Arbeitsplätze mit dran in der Region, da ist Landschaftspflege mit dran in der Region etc. Also das ganze Bündel, was Regionalinitiativen, was regionale Wirtschaftskreisläufe mit sich birgt. Und wir können immer nur das gesamte Bündel bewerten und nicht eine einzelne Dimension daraus.
Das ist sicher wichtig zu differenzieren. Ich denke auch bei der Frage Spritverbrauch, Transportwege müssen wir differenzieren. Es ist ja nicht die Frage, wie viel Kilometer ein Produkt von A nach B reist, sondern tatsächlich mit welchem Energieverbrauch, mit dem ökologischen Fußabdruck. Und da gibt es enorme Unterschiede. Und ein Beispiel, dass das in der Größendefinition so schwierig zu fassen ist. Fragen Sie mal einen Texaner, was für ein regionales Gefühl, was für ein Heimatgefühl hat. Und er sagt, es ist Texas. Texas war, weiß nicht, x-mal so groß wie die Bundesrepublik. Das kann also sehr schnell relativ werden, auch mit Heimatgefühl in der Verbindung. Bitte, Thoralf.
Ein anderes Thema, eben, wenn Sie von Oster kommen, ist es ja Ihnen auch bewusst, eben von den Importen her, entweder Flugware oder eben nicht Flugware. Und da gibt es so einen typischen Trade-off zwischen ökologischem Bewusstsein und Genuss. Ja, also je kürzer die Transportzeit, umso später der Erntezeitpunkt und umgekehrt. Schlussendlich hat das eine entscheidende Rolle dann auch für die Qualität, die der Konsument im Regal sieht. Und das ist dann wirklich auch eine schwierige Frage, glaube ich, für viele Konsumenten, aber auch für viele Händler. Was mache ich denn? Bin ich ökologisch korrekt und verzichte auf Flugware? Oder bin ich nicht korrekt und kann dafür aber wirklich eine super Qualität in meinem Biosortiment anbieten?
Ich nehme an, dass wir da morgen in der Runde, wenn es um den Genuss geht, Lust auf Genuss, nochmal drauf kommen. Es geht ja um den bewussten Genuss. Jetzt war hier die nächste Wortmeldung, das Mikrofon ist schon angekommen.
Achim Wagner, mich interessiert nochmal die Frage, die auch vorhin schon gestellt wurde, Richtung Konsumenten. Meine Frage, braucht es ein neues Label, das Regionalmarketing kommuniziert? Wie steht dieses Label beispielsweise zu dem Landesbio-Label, EU-Bio oder das deutsche Bio-Siegel mit dem Hinweis auf die Regionalität aus dem Land, Baden-Württemberg oder wo auch immer her. Und die Frage, ob die Verbände, jetzt an Bioland gerichtet, sich mit einem Zusatzlabel, das Bestes Bio, fair für alle, ja ein bisschen auch so die Biolandlinie transportieren will, sich nicht selbst unter Druck setzt, weil es damit seine eigene Regionalität nicht unter dem Namen Bioland dann transportieren kann.
Ja, herzlichen Dank. Ich denke, das Thema Label reizt natürlich jetzt alle, was zu sagen. Mal gucken, ob wir da eine kleine Ausnahme machen. Wenn ihr euch kurz fasst, dann schaffen wir es vielleicht, dass da jeder eine Chance hat, sich zu äußern. Es ist ja wirklich ein brisantes Thema.
Es gibt Überlegungen, eine Qualifizierungslatte für regionale Initiativen, Vermarktungsstrategien etc. zu entwickeln im Umfeld des Bundesverbands Regionalbewegung. Ich plädiere nicht unbedingt dafür, dass wir das brauchen. Wir haben ja neue freie Zusammenschlüsse. Ich finde es viel wichtiger, dass in den Regionen, in denen wir und Sie handeln, schlüssige regionale Konzepte entwickelt werden. Das bedeutet oft neue Regionalmarken oder den Ausbau, die Professionalisierung von vorhandenen Marken, dass in definierten Kulissen, die in den Köpfen der Verbraucher einen Sinn ergeben und eine Assoziationskette auslösen und Verbindung schaffen, dass in den Regionen, in denen jeweils jeder von uns arbeitet, gemeinsame schlüssige Konzepte und Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. Das finde ich viel entscheidender. Da kann jeder von uns was beitragen und auch was davon profitieren. Wir brauchen dafür kein neues nationales Label.
Ja, Bierland war ja direkt angesprochen.
Ja, genau, wir waren direkt angesprochen. Also erstmal zu dem Verein. Ganz im Gegenteil, konterkarieren. Wir begrüßen natürlich die Initiative. Wir begrüßen alle Initiativen, die rein grundsätzlich das Thema Bio professionell und in Anführungsstrichen nachhaltig anpacken, gar keine Frage. Ich denke, das, was mein Nachbar gerade gesagt hat, da kann ich anschließen. Ich denke, es braucht kein Zeichen. Denn wie gesagt, die Zeichen, diese Regionalitätszeichen bedeuten ja, dass an der baden-württembergisch-bayerischen Grenze ein bestimmter Apfel nicht mehr verkauft werden kann. Das heißt, er kann dann eben nicht mehr angeboten werden, weil er eben nicht aus Baden-Württemberg kommt. Ich stelle mir die nächste Frage der Finanzierung so eines Labels. Also ich glaube, wir haben Label genug. Für mich steht das Unternehmen im Vordergrund. Die Obländer Bauernmolkerei haben wir gerade eben gehört. Es sind Unternehmen dabei wie Siegfried Schädel, das Riedenburger Brauhaus. Also alles Unternehmen, die mit ihrer Marke, mit ihrer Unternehmensphilosophie sagen, was sie tun. Denn mehr ist das Regionale nicht. Aber ich denke, das ist letztendlich die Zukunft und dafür brauchen wir in der Tat kein neues Siegel.
Ja, stimme ich auch zu, weil wir haben ja Siegel genug. Wenn ich das jetzt sage, klingt das vielleicht ein bisschen komisch, weil wir ja gerade ein neues erfunden haben. Das war ein ganz interessanter Diskussionsprozess. Wir sind ja alles Bioverarbeiter, die teilweise auch genervt sind von der vielen Bürokratie und den vielen Kontrollen, denen man sich als Betrieb unterwerfen muss. Und wir sind dann aber im Zuge der Diskussion, wie wir das auch nach außen tragen können, unsere Ansprüche an uns selber, dazu gekommen, dass es gar nicht anders geht, als dass wir das in Form von so einem Siegel dokumentieren und damit auch zeigen, wofür wir stehen und dass wir das auch wirklich überprüfen lassen. Das war nicht von vornherein so vorgesehen, aber es hat sich so entwickelt. Und ich finde es jetzt auch wichtig, einfach um auch anderen, auch Verbrauchern, Denkanstöße in verschiedene Richtungen zu geben.
Dankeschön. Ich glaube, drei Worte, es ist jetzt kein Zwang, dass jeder was sagen muss, wenn jemand noch was auf den Nagel brennt. Jetzt will ich noch eine Frage nehmen.
Also, weil ich das Thema kenne, wir sind da mit dem Bundesverband der Regionalbewegungen auch im Dialog, auch mit der Verbraucher, Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin sind wir darüber im Dialog. Aus meiner Sicht ist es eben genauso. Wir haben vielleicht 1000 Regionalsiegel mittlerweile, hoffentlich in Deutschland, und wir hätten dann das 1001. Ob das so viel mehr bringt, abgesehen von der ganzen quälenden Kriteriendiskussion, die wir damit bekommen. Und das ist die Frage. Es wird die Zukunft zeigen, ob es tatsächlich dann Nutzen und einen Weg gibt, sowas zu vollenden. Ich habe da große Skepsis. Allein auch deswegen, weil die Regionalsiegel, die wir bisher haben, gerade den Unterschied ausmachen. Der Vorteil der verschiedenen Regionen, die Regionen in Deutschland, die Naturräume in Deutschland sind so unterschiedlich und das wird eben durch die Siegel auch ausgedrückt, durch die regionalen Logos auch ausgedrückt. Da würden wir auch viel kaputt machen, das sollte man beachten.
Ja, ich habe ein scharfes Auge, nein, leider jetzt nicht mehr ganz kurz, weil wir eigentlich nur eine Minute haben, wenn wir Zeitdisziplin hochhalten. Wenn es eine kurze Frage ist, ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mal was zum Thema Nachhaltigkeit käme, sonst müssen wir das halt akzeptieren, dass das ein bisschen draufgepackt war in die Thematik.
Ja, noch einmal Bölzer. Ich möchte jetzt provokant sein. Die ganze Diskussion der Regionalität im Bio-Bereich ist zwar eine gute Chance für den Handel, sich zu positionieren, keine Frage. Ich denke aber, wir sind hier im Bio-Handelsforum. Der Handel ist gekennzeichnet durch weltweiten Handel und gerade in der Bio-Branche sehe ich den weltweiten Handel als sehr, sehr große Chance, um soziale Standards, um Umweltstandards auch in dritte Weltländer zu bringen und diesen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Waren anzubringen. Das Ganze, was ich jetzt in der letzten halben Stunde gehört habe, klingt mir nach Protektionismus, klingt mir das Abschotten von oder Verbände, die sich versuchen abzuschotten mit der Regionalität, ja lassen wir ja, um den berühmten Apfel zu nennen, lassen wir ja keinen Apfel aus Argentinien zu, weil der könnte ja nicht unseren Kriterien entsprechen.
Ich denke, es ist eigentlich schon angekommen. Ich bat okay. Mal eine kurze Frage, nicht um einen Co-Referat. Ich glaube, die Provokation ist, glaube ich, verstanden worden. Ist es jetzt Protektionismus, was wir hier...
Wir reden nicht von entweder oder. Wir reden von einem ökologischen Landbau mit hohen ökologischen und sozialen Standards, mit möglichst viel wirtschaftlichen Nutzen für alle Beteiligten, auch Import von Öl, Pflanzensamen, um Öle und Essige herzustellen und dann wiederum nach Deutschland zu importieren. Und wir reden gleichzeitig und on top von regionalen Konzepten, die es uns ermöglichen, dass hier noch Landwirtschaft gemacht wird, dass hier Kulturlandschaften erhalten werden, dass hier regionale Wertschöpfung stattfindet und die es dem Handel und Verarbeitern ermöglicht, sich als Partner der Bevölkerung in der eigenen Region zu positionieren und damit Wertschöpfung zu betreiben. Das schließt sich nicht aus, sondern sind ergänzende Strategien. Und dafür brauchen wir starke regionale Labels in ausreichend großen Kulissen.
Gute bunte Vielfalt. Ich glaube, wir machen in der Abschlussrunde, jeder kann sich vielleicht jetzt nochmal äußern. Ich war ja genug vorgegeben.
Ja, ich denke auch, es geht in der Tat um das sowohl als auch. Was nicht passieren darf, ist, dass wir durch diese Sicht der Dinge grundsätzlich dafür sorgen, dass sich die Erzeugung hier in Deutschland insbesondere und auch in Europa nicht weiterentwickelt. Denn was Sie sagen, könnte auch heißen, wir produzieren nur noch in Nordostchina. Das würde nämlich grundsätzlich dafür ausreichen, Westeuropa zu versorgen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die heimische Produktion absolut an erster Stelle steht. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Was nicht heißt, dass die Produktion, wie gesagt, zur Versorgung der Märkte natürlich und auch die Produktion in anderen Ländern, im europäischen Ausland, im weltweiten Ausland, den Kriterien, Social Fairs und so weiter natürlich entspricht. Mir ist es wichtig, dass der chinesische Bauer letztendlich auch sein Auskommen hat, so wie wir das von unseren fordern.
Ja, Thoralf, noch ein Schlussstatement?
Vielleicht noch ein Statement, nicht zur Regionalität, sondern zur Nachhaltigkeit in Bezug auf ethischen Verhaltenskodex zwischen den Marktpartnern. Wir hatten heute Vormittag ja die Diskussion, dass es teilweise schwierig ist, wenn die Handelsakteure auf die Bauern zugehen, um sie dort zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Das Ganze braucht einen partnerschaftlichen Ansatz, der nicht von einem Jahr aufs andere zu lösen ist, sondern der ein Vertrauen, das meistens über mehrere Jahre aufgebaut werden muss, wachsen muss. Nur dann kann man wirklich auch in der Region sich die Rohwarenbasis sichern. Nur dann wird man auch Impulse auslösen in der Region zu mehr Umstellung. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, die nicht nur vom Handel, sondern auch von Seiten der Bauern, von den Produzenten, aber ich denke auch von Seiten der Landwirtschaftsverwaltung in den nächsten Jahren stärker angegangen werden muss.
Dankeschön. Ein Abschlusswort, Satz, Absatz.
Vielleicht ganz kurz nur noch mal ein Appell. Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir möglichst viel Ideen bekommen, wir als CMA, möglichst viel Ideen von Ihnen, von den Akteuren im Handel, von den Akteuren in der Wertschöpfungskette, um mit Ihnen zusammen Regionalvermarktungsideen weiterzuentwickeln und Produktideen an den Start zu bringen.
Das letzte Wort der Runde.
Ja, Regionalität ist sicherlich nicht alles. Für mich bedeutet auch die Verbindung von Regionalität und fairen Wirtschaftsbeziehungen zu den Erzeugern, zu den Kunden einen wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit.
Ja, vielen Dank. Wir haben das mit der Zeit doch recht gut hinbekommen. Ich bin auf dem Parkplatz am Wagen vorbeigekommen, Bio mit Gesicht. Und da ist mir gleich ein Gedanke gekommen. Nachhaltigkeit haben wir jetzt nicht so sehr thematisiert. Ich habe aber in meiner Zeit als EFORM-Direktor sehr viele tolle Sachen gesehen, aber auch sehr bedenkliche Sachen, wenn nämlich Bio industrialisiert und massenhaft wird. Da gibt es dann die 2000 Kuhställe und dergleichen mehr. Und dann sieht man auch gleich, dass diese Art von Massenbio und industriellem Bio auf dem Gesicht Narben hinterlässt. Das ist in der Regel auch hässlich, auch wenn da biozertifiziert drunter steht. Insofern gibt es eben auch dieses Gesicht bei Bio. Das sollten wir uns auch noch mehr der Sache annehmen. Aber natürlich ist Bio mit Gesicht und Regionalität in der Verbindung eine gute Chance, denn Regionalität, Heimat, wie immer es definiert wird, und wir sind ja relativ weit weggekommen von der geografischen Definition, sondern mehr von den Inhalten, ist Regionalität eine Möglichkeit, Bio mehr Gesicht, noch mehr Gesicht und auch ein gutes, positives Gesicht zu geben. Uli Köpke wird den ganzen Tag zusammenfassen, sicherlich auch noch ein paar Gedanken von hier aufzugreifen. Ich habe vor ein paar Jahren im Agrarbericht eine Überschrift über einen Artikel gewählt, Bio, lokal, regional, ganz egal. Und ich glaube, die kurze Runde hat gezeigt, es ist sicherlich eins, es ist nicht ganz egal. Aber es ist auch sicherlich so, dass wir es noch viel weiter diskutieren müssen und nicht in einer Dreiviertelstunde erschöpfen können. Insofern wird es spannend, was sich am Markt tut, gerade in der Labeldiskussion. Es bleibt ein Thema, das uns sicherlich treu bleibt. Herzlichen Dank Ihnen und natürlich einen ganz besonders herzlichen Dank an die 5 Podiumsteilnehmer.